Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, Ihnen allen. Es ist eine Freude, hier zu sein, zu diesem 40-jährigen Jubiläum. Ich weiß nicht, wie das so schnell passieren konnte, dass die Zeit rumgeht, aber irgendwie ist es, wie es ist. Und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Nils, herzlichen Dank für die Einladung, hier die Predigt halten zu dürfen. In den letzten 40 Jahren ist hier vieles passiert. Es gab einige Pastoren, die sich hier engagiert haben und eingesetzt haben. Es gab mehrere Orte, wo man sich als Gemeinde getroffen hat. Also manches wurde ausgetauscht und manches, haben wir ja dann auch jetzt gehört, ist beständig hier geblieben und das ist natürlich immer ganz toll. So, 40 Jahre sind eine lange Zeit, in eine Zeit, in der Gemeinde viel Gutes und wie man schön rausgehört hat, auch viel Segen erlebt hat, aber natürlich auch eine Menge Herausforderungen. Und ich denke, gerade in der letzten Zeit, durch die Corona-Krise, durch die Kriegswirren, die wir gerade miterleben, ist das Leben nicht leichter geworden und auch für Gemeinden sich auszuweiten, Menschen für das Evangelium, für Jesus zu gewinnen, das ist deutlich herausfordernder geworden, als das vielleicht vor 40 Jahren war. Ich traure immer ein bisschen darüber, dass so wenige Gemeinden diese Zeiten, die noch so richtig gut waren, genutzt haben, um das Evangelium zu verkündigen. Denn es ist meines Erachtens nach heute viel leichter, Nachrichten weiterzugeben, aber viel schwieriger, dass Menschen auch ein Commitment machen zu Jesus Christus. Ein Jubiläum ist ja eine super Gelegenheit, um Rückschau zu halten auf das, was war. Und das ist ein Meilenstein, den wir feiern und den feiern wir heute gemeinsam. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich darüber. Vor 40 Jahren hätten wir im Traum nicht daran gedacht, dass wir mal in einem ehemaligen Aldi einen Gottesdienst feiern würden. Eigentlich müsste man jeden Tag, muss ich mir mal auf die Fahne schreiben, wenn ich im Aldi bin, einkaufen gehe, für euch beten. Also die Gemeinde hat ja immer noch ein super Angebot mit Jesus Christus. So von daher herzliche Einladung an alle, die noch nicht hier dabei sind. Aber ein Jubiläum ist tatsächlich auch eine gute Gelegenheit, einmal darüber nachzudenken, wie soll die Gemeinde denn in 10, in 20, in den nächsten Jahrzehnten aussehen? Und das ist eine große Herausforderung, weil wir in einer Zeit leben, wo sich Dinge so schnell verändern. Das ist anders, als es früher mal war. Und deshalb auch schwerer vorzustellen, wie stellen wir uns Gemeinde in den nächsten Jahren vor. Aber darüber nachzudenken, sorry, das ist eure Aufgabe. Ich will uns eingangs erstmal ein bisschen zurücknehmen in die Zeit, wie wir hier angefangen haben. Vielleicht tut es dem einen oder anderen gut. Mir tut es auf jeden Fall gut. Und dann mache ich das mal so für uns. Ich will ein bisschen von uns erzählen. Meine Frau Ute ist auch mit da. Wir sind ja sehr jung gestartet in unserem Leben. Wir waren 14, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben mit 18 geheiratet und feiern im Dezember unseren 47. Hochzeitstag. Das sieht nicht so aus, ich weiß. Aber die Wahrheit ist, wenn Leute Bilder von unserer Hochzeit sehen, sagen sie also zu meiner Frau, also dich erkennt man ja, aber wer ist der Mann, mit dem du da so stehst? Ja, wir sahen früher alle etwas anders aus. Und die meinen, das ändert sich nicht, es ist nur eine Frage der Zeit. Wartet's ab. Wir haben früh geheiratet, wir sind nach unseren Ausbildungen, die wir gemacht haben, in ganz normalen Berufen zur Bibelschule gegangen und haben dort im Juni 1980 absolviert, sind von dort in unseren ersten Dienst gestartet nach Wuppertal, also ganz andere Richtung, mit einer ganz kleinen Gemeinde. Und im Frühjahr 1983 sind Ute und ich mit unseren beiden Kindern, wir hatten damals nur zwei, Tanja und Dennis, Tanja kennen einige, die hat oft hier schon oder einige Male hier schon gepredigt, ist auch Pastorin mittlerweile und wird Pastorin in Frankfurt Bonnames ab Januar sein. Unser Sohn Dennis, der damals während dem Gottesdienst noch unter den Stühlen rumgekrabbelt ist, einige erinnern sich vielleicht noch dran, der war ja gerade ein, zwei Jahre alt, ist heute Pastor in unserer Gemeinde in Vladingen in den Niederlanden. Und von daher hat sich da einiges auch in unserer Familie getan. 83 sind wir hergezogen. Wir haben keine Wohnung hier gefunden. Es gab nichts zu vermieten für uns. Und wir mussten 10 Wochen mit den Kindern bei meinen Eltern aus den Koffer leben, bis wir hier dann endlich in der Malerstraße auf dem ehemaligen Gelände der Zuckerfabrik, hieß das, glaube ich, ne? Eine ganz niegelnagelneue Wohnung bekommen haben. Und das war natürlich total klasse. Und es war tatsächlich damals ein amerikanischer Militärangehöriger, ein Soldat, der in Mannheim stationiert war und zu dem der Joshua Knoll, ich finde es immer interessant, dass hier ein Holländer mitgeholfen hat anzufangen und mein Sohn heute in Holland Pastor ist. Und ich frage mich manchmal, war das der Deal irgendwie, ja? So, dass wir das dann, dass wir den dann wieder abgeben mussten. Aber wie auch immer, es war ein amerikanischer Soldat, der so eine Vision hatte, der hatte damals einen Reisebus gekauft, und hat Leute hin und her kutschiert. Und der Joshua Knoll hatte hier eine Teestube in der westlichen Ringstraße in dieser ehemaligen Arztpraxis und eine Jugendarbeit angefangen. Und wir kamen dazu, weil dieser amerikanische Soldat ein Nazarener war, der den ersten Kontakt zu unserem Superintendenten damals, dem Hugo Danke, in Hanau machte. Und so kamen die drei, der Soldat, der Joshua und der Hugo Danke, zusammen. Und dann war natürlich noch der Hermann Geschwandner. Hermann Geschwandner, einige kennen ihn, der war viele Jahre jetzt in der Mission tätig, gehört jetzt unserer Gemeinde in Gelnhausen, aber der Hermann war damals Direktor von der AJH, Aktion in jedes Haus. Und die AJH, die es heute noch gibt, ihre Mission war, evangelistische Schriften in jeden Haushalt zu bringen in Deutschland. Und es ist die Idee zwischen Hermann und Hugo Danke entstanden, wir könnten doch mal so eine Aktion machen und eine ganze Stadt, man hatte das vorher schon mal in Bad Breisig in der Nähe von Bonn gemacht, in einer ganzen Stadt Schriften verteilen und hoffentlich Kontakte machen und mit diesen Kontakten, wenn es sich so richtig entwickelt, eine Gemeinde gründen. Also niemand wusste, ob Gemeinde entstehen würde. Die Aktion, das Evangelisieren, war erstmal vorrangig. Und so kam das zustande. Wir sind von Tür zu Tür gelatscht mit Schriften. In den Schriften waren so Antwortkarten drin und die konnten die Leute, wenn es ihnen gefallen hat, einschicken und wir haben dann die Adressen bekommen. Das war natürlich noch vor dem Datenschutzwahnsinn. Ja, also mancher Irrsinn heute hat auch Gemeinden sehr geschadet. Aber wie gesagt, damals haben wir einige Kontakte hier gemacht. Es gab junge Leute um den Joshua herum. Und wir hatten dann über Monate Teams von verschiedenen Bibelschulen bei uns. Die haben zum Teil in der westlichen Ringstraße gewohnt oder auch bei uns. Ute hat für alle gekocht. Wir hatten eine große Tafel in unserem Flur stehen. Und jeden Tag waren Leute da. Ich weiß gar nicht, wie wir das ausgehalten haben, aber auf jeden Fall war es eine coole Zeit. Und wir sind von Tür zu Tür gegangen, haben uns vorgestellt, haben die Schriften verteilt. Manche fanden das gut, manche fanden das überhaupt nicht so cool. Es gab während dieser kurzen Zeit, die wir hier in Frankenthal waren, wir waren ja nicht sehr lange da, ein gutes Jahr, da gab es noch die Möglichkeit für 2 große Konzerte und wir haben die angenommen, weil wir wollten mit allen Mitteln Menschen die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Das eine Konzert war mit Leon Patillo im Feierabendhaus und wer sich von den Älteren noch daran erinnert, ich weiß, dass ich damals fast in den Boden versunken bin, als Leon Patillo auf der Bühne auftrat und da rumgetanzt hat, das war noch nicht so unsere Welt. Und vor allen Dingen, in welchem Kostüm er kam. Er hatte so ein knallrotes, es war der Hammer. Und es kamen ein paar Leute aus einer erzkonservativen Gemeinde und ich dachte, oh Mann, jetzt haben wir es hier vergeigt in Frankenthal. Aber einer von denen stand dann auf dem Stuhl und hat getanzt und ich dachte, okay, wir haben es geschafft. So, Leon Patillo, der war mal Pianist bei Santana gewesen vorher, bevor er zum Glauben kam. Die Spear Family, die christliche Country Music gemacht hat. Und dann hatten wir natürlich, was ganz entscheidend war, eine große Evangelisation mit dem Ricardo Fink, auch im Feierabendhaus, das hier 2016 abgerissen wurde, habe ich mal recherchiert. Und um dafür zu werben, für diese Evangelisation, wo wir den Ricardo Fink hatten, der jeden Abend gepredigt hat, jeden Abend eingeladen hat, sein Leben Jesus anzuvertrauen, da wollten wir natürlich kräftig werben. Und es gab ja keine sozialen Medien. Gott sei Dank, könnte man fast sagen. Aber man musste tatsächlich noch Leute ansprechen und einladen, nicht eindatteln. Und so sind wir von Tür zu Tür gelaufen, haben Flyer verteilt. Wir haben damals, glaube ich, 600 Plakate hier aufgehängt. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte Blasen an den Füßen vom Laufen, weil wir zigtausende von Flyern verteilt haben mit der kleinen Gruppe von jungen Leuten, die alle engagiert dabei waren. Und wir haben das tatsächlich so gemacht, wie Jesaja das schreibt in Jesaja 52,7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Es war viel Fußarbeit. Geht hin in alle Welt, das haben wir noch ziemlich ernst genommen. Und dann am Sonntag, 23. Oktober, wurde dann in der westlichen Ringstraße die ersten Mitglieder aufgenommen, Gemeinde gegründet. Und was uns damals angetrieben hat, wir waren ja alle jung und auch wir, also ich und meine Familie, wir waren jung und manchmal auch ein bisschen naiv. Aber was uns angetrieben hat, das war tatsächlich der Auftrag Jesu, den wir schon vorgelesen bekommen haben. Ich will uns aber nochmal daran erinnern, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und ich weiß, die Kritik an Christen, die neue Gemeinden gründen wollen, ist oft, es gibt hier doch schon eine Kirche. Aber die Wahrheit ist, und ich glaube, jeder von euch, wenn ihr euch mal die Mühe macht, mal rauszufinden, wie viele Menschen gehen tatsächlich sonntags in einen Gottesdienst, dann ist die Kundschaft für uns als Gemeinde nicht die, die schon irgendwo integriert sind, sondern alle anderen. Ich habe das tatsächlich mal, meine Frau hat gesagt, du musst dich an dein Manuskript haben, sonst wird es zu lang. Aber alle anderen haben auch überzogen, also von daher. Ich hoffe, ihr haltet es durch. Und wer dann gehen muss, den geht und ich winke euch dann. Aber ich glaube, wir halten das alle aus. Auf jeden Fall, ich habe das mal in unserer Gemeinde in Gelnhausen gemacht, in einem Radius von 10 Kilometern, glaube ich, leben bei uns etwa 100.000 Menschen auf den ganzen Ortschaften und Dörfern. Und dann habe ich mal versucht herauszufinden, zu schätzen, wie viele Leute gehen sonntags in eine Kirche. Und dann habe ich folgendes Ergebnis erzielt. Das Ergebnis war, auf jeden, der bei uns im Gottesdienst sitzt, kommen 130, die nirgends in eine Kirche gehen. Das ist eine riesen Herausforderung. Und ich glaube, die Herausforderung ist heute umso größer, da wir in einer Zeit leben, wo es halt nicht mehr nur eine Wahrheit gibt. Wir haben gehört vorhin, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber für viele unserer Mitmenschen gibt es so viele Wahrheiten und jeder sucht sich seine Wahrheit aus. Und das macht es schwierig und herausfordernder. Aber der Auftrag Jesu, geht hin, macht Menschen zu meinen Jüngern, der hat nur eine zeitliche Begrenzung. Und die Begrenzung ist, wenn Jesus wiederkommt, dann können wir aufhören. Aber solange das nicht der Fall ist, sind wir herausgefordert zu gehen. Und die Herausforderung gilt jeder Kirche, jeder Gemeinde, jedem Christen. Aber das Problem für viele Kirchengemeinden ist ja nicht, dass es nicht genug Menschen gibt, die wir mit dem Evangelium ansprechen können. Oder dass wir nicht genug Möglichkeiten haben. Wir haben heute wahnsinnig tolle Möglichkeiten, über das Internet und andere Wege das Evangelium weiterzugeben. Sondern das Problem ist, je länger eine Gemeinschaft entsteht, das gilt für jede Gemeinschaft übrigens, aber halt auch für Kirchen und Gemeinden, je länger sie besteht, umso mehr neigt man dazu, von dem eigentlichen Auftrag wegzudriften. Und man ist beschäftigt mit allem möglichen Kram, am meisten mit sich selbst. Und dann bleibt das Evangelium auf der Strecke und wir machen nicht mehr das, was wir eigentlich machen sollen. Der Auftrag Jesu ersäuft in den kircheninternen Alltagssorgen. Und das kann ich so einfach sagen, weil das fast in jeder Gemeinde so ist. Nur in die Neugründen, die anfangen, die wissen, das kommt jetzt darauf an. Aber ich glaube auch, dass man aus diesem Zyklus ausbrechen kann, dass man neu durchstarten kann, wenn man sich neu besinnt auf das, was eigentlich unsere Kernaufgabe ist als Christen, nämlich einmal mit Jesus selbst zu leben als seine Jünger und zum anderen andere zu seinen Jüngern zu machen. Und so möchte ich euch als Gemeinde für das nächste Jahrzehnt oder die nächsten Jahrzehnte herausfordern, nicht nur zu überleben. Und ich meine, das ist ja schon eine große Herausforderung für viele Kirchen heute, zu überleben, sondern etwas mehr zu wagen. Und ich möchte euch gerne das weitergeben, was mir seit vielen Jahren auf dem Herzen liegt. Und vielleicht ist das auch etwas, was euch inspiriert. Das wäre zumindest meine Hoffnung und mein Ziel. In den letzten 15 bis 17 Jahren hat ein Leitmotiv mein Leben und auch das Leben meiner Gemeinde in Gelnhausen geprägt. Und das heißt, wir wollen im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden und eine Stimme der Hoffnung sein. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden und eine Stimme der Hoffnung sein. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, der letzte Vers, das ist ja das sogenannte hohe Lied der Liebe. Am Ende fasst er alles nochmal zusammen und sagt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Warum sind diese drei Dinge so wichtig für mein Leben, für meine Gemeinde und vielleicht in der Zukunft auch für eure Gemeinde? Bei jeder gestalterischen Innovation geht es im Grunde nur darum, was man aus Linien, aus Kurven und aus Ecken machen kann. Als ihr hier dieses Gemeindezentrum umgebaut habt und eingeweiht habt, über alles, was man nachdenken muss, sind Linien, Kurven, Ecken. Jeder Architekt braucht nur diese drei Elemente, um ein wunderschönes Gebäude zu bauen. Man kann unwahrscheinlich viel gestalten mit diesen drei Dingen. Ähnlich ist es übrigens mit den Farben. Man braucht nur drei Farben, um Millionen von Farben mischen zu können. Das ist unfassbar. Drei elementare Farben, um alles andere mischen zu können. So, das eine gilt für Farben, das andere für die Gestaltung von Gebäuden oder Objekten. Aber für den Glauben sind es diese drei Grundkomponenten, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, aus denen man alles machen kann. Und die für uns auch so Prüfsteine sind. Man kann sich jeden Tag fragen, wie sieht es denn aus mit meinem Glauben, mit meiner Vertrauensbeziehung zu Jesus? Wie sieht es denn aus mit meiner Hoffnung in einer Welt, die so hoffnungslos scheint, gerade jetzt in den letzten Tagen, wenn wir nach Israel rüberschauen und was dort geschieht, Da fragt man sich, was geht eigentlich ab in dieser Welt? Was ist mit meiner Liebe zu anderen? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Und zwar nicht nur im Gemeindekontext, sondern auch an meinem Arbeitsplatz, mit meinem Vorgesetzten oder mit meinen Untergebenen, wie auch immer. Aus diesen drei Komponenten setzt sich der christliche Glaube zusammen. Diese drei Grundfarben, sagen wir mal, des christlichen Glaubens sind der Treibstoff, der die ersten Christen angetrieben hat. Und sie sind auch der Treibstoff, der die Christen unserer Generation antreiben kann und auch wieder neu in Fahrt bringen kann, wenn wir wissen, darum geht es eigentlich. Denn es geht um Grundkomponenten, zu denen wir die einen einladen, damit anzufangen. Wir wollen andere einladen, kommt mit uns auf den Weg des Glaubens. Lernt mit uns zu hoffen. Lernt mit uns, andere zu lieben. Aber es gilt auch für uns, dass wir in all diesen drei Bereichen wachsen können. Niemand wird hier sein, ich hoffe es jedenfalls, ich würde mir es wünschen, aber ich glaube es nicht, der sagen wird, na gut, Glaube, Hoffnung, Liebe, den Test habe ich schon bestanden. Glaube ich nicht. Das ist etwas, woran wir unser ganzes Leben lang arbeiten und wachsen und reifen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Und am meisten wird das geprüft, wenn unser Leben oder unsere Gemeinde in die Krise gerät. Dann wird das geprüft. Wie stehen wir dann mit unserem Glauben zu Jesus? Ich habe Leute gekannt, die haben den Herrn gelobt und gepriesen und waren immer voller Feuer und Flamme für Jesus. Und dann hat sich irgendeine Krankheit eingeschlichen bei irgendeinem in der Familie und plötzlich war alles weg und man fragt sich, ja, was ist eigentlich mit dem Glauben da los? Wo ist da jemand wirklich gewachsen? Denn wir brauchen keinen Schönwetterglauben, wir brauchen einen Glauben, der trägt, wenn es drunter und drüber geht. So, diese drei Komponenten will ich in Kürze, wenn ich das in Gelnhausen sage, glaubt mir es kein Mensch mehr. Aber ich will es zumindest versuchen, ne? Also ich wachse und lerne. Was heißt das, im Glauben zu leben? Ich fand es sehr schön, dass der Geburtstagsspruch heute genau der war, den ich hier für diesen Punkt habe. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Kapitel definiert der Schreiber des Hebräerbriefes, was Glaube ist. Und dann erklärt er Glauben anhand vom Leben biblischer Gestalten, die das einfach gelebt haben. Und in unserer Zeit können wir viel darüber diskutieren und austauschen, was Glaube bedeutet. Ganz ehrlich, es braucht einfach nur Menschen, die das leben. Denn die einzige Predigt, die manche eurer Freunde und Kameraden, Kameradinnen und so weiter je hören werden, ist die, die sie in eurem Leben sehen. Die meisten werden nicht den Hebräerbrief lesen, um zu lernen, was es heißt zu glauben. Die werden gucken, wie macht der das? Wie macht die das? Wie sieht das bei denen aus? Das waren Menschen, die der Schreiber hier aufzählt, wie Abel, Henoch übrigens auch, Noah, Abraham, Sarah und so weiter, die ihren Glauben, ihre Beziehung zu Gott gelebt haben. Es ging um eine Vertrauensbeziehung. Das Thema war nicht, glaube ich, dass da ein Gott ist oder nicht. Das war ja im Alten Testament auch nie ein Thema. Man hat vorausgesetzt, dass es diesen Gott gibt. Heute ist das nicht mehr so, dass man das bei jedem voraussetzen kann, dass das jemand glaubt. Aber es war vorausgesetzt und hier ging es darum, lebe ich in dieser Beziehung. Und ich denke, eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, in einer lebendigen, persönlichen Vertrauensbeziehung mit Jesus zu leben. Die sich gegenseitig ermutigen und helfen, auch in Krisenzeiten, ihren Glauben zu leben und dran zu bleiben an ihm. Aber es ist halt auch eine Gemeinschaft, die andere einlädt, komm, schau dir es mal an. Versuch's mal, wenn du nicht glauben kannst, ich glaube für dich. Aber komm und sei einfach mal dabei. Kleiner Schwenker in die Vergangenheit. In Gelnhausen habe ich gelernt, da haben wir anfangs in den ersten Jahren viele große Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Oft in einem großen Zelt. Wir hatten unser eigenes Zelt, das ungefähr im Quadrat so groß war wie von hier bis zum Ende des Gebäudes. Also ein Riesending. Und wir haben immer eingeladen, dass Menschen zu Jesus kommen sollen. Wir haben geworben dafür. Und das war einfach in der DNA der Gemeinde drin, immer einzuladen. Und wir haben eins gelernt, auch in einer ganz großen Krisensituation. Wenn man an dem Auftrag Jesu dranbleibt, andere einzuladen auf den Weg mit ihm, dann werden die eigenen Probleme ein bisschen kleiner und werden zweitrangig, drittrangig, viertrangig und lösen sich manchmal von selbst auf. Aber wenn man den kleinen Dingen so viel Raum gibt, ist es wie Sand im Getriebe und nichts bewegt sich mehr. Wir wollen eine Gemeinschaft von Menschen sein, die miteinander lernen, dem Glauben zu wachsen. Niemand ist perfekt, wir alle haben mal unsere schwachen Tage, aber die auch andere einlädt, auf den Weg mit Jesus zu kommen und es mutig tut. Und damals bei unseren Zeltmissionen, da konnte man davon ausgehen, dass die Menschen in irgendeiner Weise noch vorgeprägt waren von ihrem Konfirmandenunterricht oder was auch immer. Man hat zur Entscheidung für Jesus eingeladen und die Leute wussten, ja, das ist jetzt dran. Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist der Anlauf viel länger geworden. Menschen brauchen Zeit, um erstmal herauszufinden, was ist das für ein Verein? Kann ich denen vertrauen? Ist das echt, was die sagen und was die leben? Und das auszuhalten, mit Menschen unterwegs zu sein, die erst in den Anfängen stecken oder noch nicht mal den Anfang gemacht haben, das ist eine der neuen Herausforderungen. Im Glauben leben, das ist das eine. An der Liebe erkannt werden, ist das andere. Jesus wurde hier mal gefragt von den Pharisäern, was ist denn das wichtigste Gebot im Gesetz? Das war natürlich eine Fangfrage damals. Ne? Was würdest du denn sagen, was wirklich wichtig ist? Und Jesus hat die Frage ganz interessant beantwortet. Er hat nicht gesagt, ja, ich muss mal überlegen, welches von den 10 Geboten nämlich oder welches von den über 600 Verordnungen, die die Juden hatten, nämlich, er hat das einfach außen vor gelassen und gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot, aber das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus spricht hier von einer zweidimensionalen Liebe, einmal der Liebe nach oben zu Gott, aber dann auch von der Liebe, die wir zu anderen haben. Auch übrigens zu den anderen, die so anders sind und die wir vielleicht gar nicht so richtig mögen wollen. Und er sagt, darin wird man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, aber auch Liebe zu den anderen da draußen. Und wir leben in einer Zeit, von der die Bibel sagt, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Das hört sich im wahrsten Sinn des Wortes cool an, aber es macht die Menschen kaputt. Liebe ist in erster Linie ja bedingungslos. Gott hat sich auch nicht die Welt angeschaut und gesagt, mal sehen, wenn sie sich ein bisschen bessern, überlege ich mir mal, meinen Sohn dahin zu schicken. Sondern er hat Jesus in diese Welt gesandt. Jesus starb für uns, schreibt Paulus in Römer 5, als wir noch mit Schuld beladen waren, beziehungsweise als wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns. Liebe ist bedingungslos. Liebe ist selbstlos. Ich sage gerne, Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist in ihrem Wesen eine Entscheidung, den anderen zu lieben, ob ich da was fühle oder nicht. Und Liebe ist auch, sich selbst klein und andere groß zu machen. Ich hatte in meinem Leben und auch für meinen Dienst ein paar wunderbare Vorbilder. Und das waren alles Menschen, in deren Gegenwart bin ich immer gewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt Menschen, mit denen sind wir zusammen. Und wir werden immer kleiner und fühlen uns bedrängt und schlecht. Aber dann gibt es Menschen, da leben wir auf, da werden wir groß, da wachsen wir. Ich hatte Gott sei Dank solche Menschen in meinem Leben, die mir geholfen haben, groß zu werden. Und die Frage ist, die Menschen in eurem Umfeld, werden die niedergedrückt oder werden die aufgebaut? Das ist die Frage. Liebe als Entscheidung, bedingungslos und selbstlos, macht andere immer groß und hilft ihnen zu wachsen. An der Liebe erkannt werden, das ist, was Jesus gesagt hat. Daran wird man sehen, dass ihr meine Jünger seid. Und das Dritte, ich gebe ein bisschen Gas, ich versuche hier in der Zeit zu bleiben, das ist tatsächlich eine Stimme der Hoffnung zu sein. Das war die Stimme der Hoffnung. Es dauert nicht mehr lang. Ja? Eine Stimme der Hoffnung sein. Paulus hat an Timotheus geschrieben, gleich im ersten Brief, 1. Kapitel, 1. Vers, Paulus, ein Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist. Jesus ist unsere Hoffnung. Auch die Hoffnung für diese Welt. Jesus, weil er für uns den Weg frei gemacht hat zu Gott durch seinen Tod am Kreuz. Jesus, mit dem wir unterwegs sein dürfen. Ich spreche gern vom christlichen Glauben als auf den Weg mit Jesus kommen und dann auf dem Weg mit Jesus leben. Mit anderen zusammen, um dann endlich mal auf diesem Weg ans Ziel zu kommen. Mit Jesus unterwegs zu sein, das ist einfach großartig. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat sein Leben gegeben, damit unsere Sünden getilgt werden. Wir haben Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist einfach fantastisch. Und es ist nicht nur Vertröstung auf irgendwann, sondern wir haben auch die Hoffnung im Hier und Jetzt, seine Größe und ihn als den lebendigen Herrn erleben und erfahren zu dürfen. Menschen, die, ich sag mal, authentisch, nicht so gespielt, so künstlich fromm, die authentisch im Glauben leben, die man an der Liebe zu Gott und ihrem Nächsten erkennt, die sollten auch eine Stimme der Hoffnung sein für andere. Und ich erlebe leider oft auch unter Christen, dass wir so negativ sein können. So manche Gebetsversammlung klingt wie der letzte Arztbericht im Krankenhaus. Da tut's weh, da tut's weh, das habe ich und hier leide ich. Ihr kennt das alle. Für was beten wir am meisten? Dass wir wieder gesund werden. Für was beten wir am wenigsten? Dass unser Nachbar, mit dem wir vielleicht eh nicht richtig können, zum Glauben kommt. Aber vielleicht muss man die Gewichtung mal umdrehen und sich fragen, was ist denn eigentlich mein Auftrag? Was ist der Auftrag für uns als Gemeinde, nachdem wir schon ein ganzes Stück Wegstrecke zurückgelegt haben, 40 Jahre? Was ist eigentlich jetzt dran? Denn genau dafür kann man dann auch zielgerichtet beten. Und natürlich dann auch für alle Kranken. Und vor allem auch in unserer Zeit für die Regierenden, wie der Paulus das fordert. Ich möchte euch einfach ermutigen und herausfordern, im Glauben zu leben, an der Liebe erkannt zu werden und eine Stimme der Hoffnung zu sein für Frankenthal. Und in diesem Sinne nochmal Glückwunsch zu 40 Jahren. Danke für alles, was ihr, was die Pastoren, was ihr getan habt, um hier ein Zeugnis für Jesus aufzurichten. Und ich wünsche euch großen Mut und Freude, dran zu bleiben, den Auftrag Jesu weiter zu erfüllen. Gott segne euch. Amen.